Okay, also dann herzlich willkommen zu unserem heutigen Call. Das heutige Thema, das schließt sich also nahtlos an unsere Darmreinigung an, ist das Thema Entsäuern, also Übersäuerung des Körpers, Azidose, wie es medizinisch heißt, und die Möglichkeiten, die wir haben, die Säure, die sich da im Körper angesammelt hat, wieder loszulassen. Ja, ich bin Damiano, ich bin Gestalttherapeut und lebe hier im Schwarzwald. Und Liane, magst du dich auch kurz vorstellen?
Ja, ich bin Liane Hallas. Ich bin seit 35 Jahren Therapeutin, Heilpraktikerin und wohne im Moment in Elsass, arbeite aber in Deutschland in der Nähe von Stuttgart.
Ja, und du hast dich schon eine ganze Weile mit dem Thema Entsäuern beschäftigt, bist selber persönlich damit zugange und hast da eine ganze Menge gelesen. Und ja, du wirst uns heute einiges von deinem Wissen, von deiner Erfahrung weitergeben, und vielleicht magst du anfangen, ja, mal zu uns zu erzählen, ja, worum geht's denn eigentlich bei dem Thema? Was ist so der Hintergrund und was bewegt dich dabei?
Gut, ich bin selbst betroffen gewesen vor einem halben Jahr in einer Situation mit meinen Gelenken, und da war ich gezwungen, alternative Heilmöglichkeiten auszuloten, herauszufinden, und habe mich dann eingehend mit dem Thema Übersäuerung beschäftigt. Ich möchte jetzt vielleicht einfach mal so einleiten, diese Frage, wie kommt es denn überhaupt zu einer Übersäuerung?
Ja.
Und es ist ja so, dass wir heute in unsere Nahrung ist zum großen Teil denaturiert. Das heißt, früher gab es den Lebensmittelladen, also ganz bewusst den Lebensmittelladen. Und heute wird der Lebensmittelladen ersetzt durch den Supermarkt. Und wenn wir heute in den Supermarkt gehen, dann finden wir im Grunde nur in einem ganz, ganz kleinen Bereich, wenn wir Glück haben, Bio-Ware, das heißt Ware, die frisch ist, frisch geerntet, naturbelassen. Das heißt, da sind die Lebensmittel vital und lebendig. Und in den ganzen anderen Regalen stehen im Grunde entweder mit chemischen Zusätzen versehene, also Nahrungsmittel, oder bereits gekochte Nahrungsmittel, also auf jeden Fall vom Leben her veränderte Nahrungsmittel. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz großer Faktor für die Übersäuerung, die ja früher, in diesen früheren, sagen wir mal, als wir diese Themen noch weniger hatten, nicht so stark ausgeprägt waren, dann natürlich darüber hinaus ein Überschuss an säurebildenden Nahrungsmitteln oder Lebensmitteln. Da bitte ich dich, dass du da nachher noch was dazu sagst. Und wichtig ist vielleicht ein, dass viele Menschen, dadurch, dass sie das Bewusstsein nicht haben, also Getränke oder Nahrungsmittel, die zuckerhaltig oder mit Süßstoff versehen sind, zu sich nehmen, also ganz besonders die junge Generation. Was auch ein ganz wichtiger Faktor ist, ist die Mikrowelle, das schnelle Fast Food, und nicht vergessen einfach all die Lebens- oder Nahrungsmittel, sage ich jetzt mal bewusst, die mit Farbstoffen oder Konservierungsmitteln versetzt sind, dann einfach Medikamente und auf der seelischen Ebene natürlich einfach Ärger, Frust, angestaute Gefühle, unterdrückte Gefühle, die bewirken einfach sofort, dass sich im Körper, in unserem Organismus Säure bilden. Ja, das wäre jetzt erstmal so das Thema, wie kommt es zu einer Übersäuerung? Und jetzt würde ich es weitergeben an dich, Damiano, dass du uns vielleicht auch zu dem Thema noch was sagst bezüglich Lebensmittel. Was sind denn das für Nahrungsmittel?
Ja, danke, Liane. Das ist das Thema Denaturierung des Lebens. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, das uns gerade in dieser Zeit, in der wir leben, viel beschäftigt. Und wenn wir so uns die Ernährung anschauen und im Kontext der Ernährung nach Säurebildnern fragen, dann kommt sehr schnell der Begriff, den vielleicht viele gehört haben, vom Säurebasenhaushalt. Also dieser Begriff Säurebasenhaushalt hat sich in der Ernährungsberatung, in der Ernährungstherapie, ist wie so ein feststehender Ausdruck. Und mit diesem Begriff Säurebasenhaushalt beschreiben wir das homöostatische Verhältnis im Verdauungsvorgang, und zwar von Lebensmitteln, die sauer verstoffwechselt werden und Lebensmitteln, die basisch verstoffwechselt werden. Also das homöostatische Verhältnis, das heißt das Fließgleichgewicht, es besteht ein fließendes Gleichgewicht zwischen Säurebildnern und Lebensmitteln, die eher basisch verstoffwechselt sind. Und das Wort Haushalt da drin, ich meine, wir wissen alle, wie das ist, wenn unser Haushalt in Unordnung gerät, ja, wenn wir den nicht bald in Ordnung bringen und dafür sorgen, dass wieder alles an den rechten Platz kommt, dann kann die Unordnung tatsächlich Überhand nehmen und irgendwann stehen wir da im Chaos und wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Und ähnlich geht es vielen Körpern, vielen Menschen geht es so, dass sie schon viele Jahre, einfach weil sie es auch so gelernt haben, sich in einer Weise ernährt haben, dass ihr Körper in Unordnung geraten ist. Dieses Fließgleichgewicht ist aus der Balance geraten. Normalerweise ist es so, dass im Dünndarm ein pH-Wert von 6,8 bis 7,4 herrscht. Das ist annähernd neutral, ganz leicht sauer, ganz leicht basisch. Und dieser Wert, der schwankt, je nachdem, was wir essen, ob wir uns jetzt sauer oder basisch ernähren. Aber wenn wir uns in einem bestimmten Verhältnis ernähren, dann ist dieser Wert gewährleistet, einfach dadurch, dass der Körper die Aufgabe der Ordnung wieder übernimmt. Die Frage ist jetzt, was sind jetzt überhaupt saure Lebensmittel oder basische Lebensmittel? Das hat nichts mit dem Geschmack zu tun. Also nicht, weil eine Zitrone sauer schmeckt, ist sie sauer, wird sie sauerer stoffwechselt, oder? Sondern es gibt eine ganz einfache Faustformel, die können wir uns merken. Je mehr Eiweiß ein Nahrungsmittel enthält, desto saurer ist es. Ja, das ist ganz einfach. Also je mehr Protein in einem Nahrungsmittel ist, desto saurer wird es verstoffwechselt. Und das kann man sich ganz einfach auch so vorstellen. Also einmal, um Protein zu verstoffwechseln, wird im Magen Säure gebildet, Salzsäure gebildet. Die ist notwendig, um diese Proteine vorzuverdauen, also zu knacken sozusagen. Und diese Säure, also einiges von dieser Säure, kommt natürlich auch in den Darm, ja, die wird also mit hinüber transportiert. Und je mehr Proteine wir zu uns nehmen, umso mehr Salzsäure muss natürlich gebildet werden und die Bauchspeicheldrüse ist dann dafür zuständig, einen alkalischen Schleim zu produzieren, das Bicarbonat, und damit wird die Säure gepuffert. Und aber man kann sich vorstellen, dass der Körper über Jahrzehnte hinweg natürlich an der Stelle auch sehr geschwächt wird und es nicht mehr schafft, diesen pH-Wert im Darm aufrecht zu erhalten. Das andere, was wir uns einfach merken können, dadurch, Proteine bestehen aus Aminosäuren, ja, und die werden im Verdauungsprozess zerlegt und die Säuren, ja, die bilden die Säure, ja, also alle eiweißhaltigen Lebensmittel sind Säurebildner. Was sind das jetzt für Lebensmittel? Ganz einfach, es fängt an bei Fleisch, Geflügel und Fisch, das sind sehr Lebensmittel mit einem sehr hohen Proteingehalt, Milch und Milchprodukte, dann natürlich alle Samen und alle Nüsse, die werden von den Pflanzen produziert, um das Leben weiterzugeben, und da steckt halt alles drin, also das ist konzentrierte Nahrung für die neue Pflanze, das gleiche mit Hülsenfrüchte werden auch sehr sauer verstoffwechselt, weil sie auch sehr viel Protein haben, also auch die Sojabohne und alle Produkte, die aus der Sojabohne hergestellt werden, also das Tofu oder die Tofuwurst, der Tofuaufschnitt oder den Tofu, den wir geräuchert kaufen können, all das sind saure Lebensmittel, also sauer verstoffwechselte Lebensmittel, ebenso das Getreide. Da gibt's Unterschiede, also Weizen ist auf einen sehr hohen Proteingehalt gezüchtet, also so der normale Weizen ist sehr hoch proteinhaltig. Altes Getreide, wie zum Beispiel das Kamut oder das Einkorn, das auch sauer verstoffwechselt wird, aber hat wesentlich weniger Protein im Gehalt. Ja. Ebenso sind es auch die Pilze und auch die Eier. Das wären jetzt so die Säurebildner von den Lebensmitteln her, von den Nahrungsmitteln her. Und dann, Liane hat es schon angedeutet, nehmen wir natürlich auch viele Substanzen zu uns, die wir so gar nicht unbedingt brauchen, die wir also als Genussmittel und unter Genussmittel fallen. Das ist natürlich erstmal ganz vorne der Zucker. Der Zucker wird sehr sauer verstoffwechselt. Da sind dann auch noch unsere Symbionten mit zugange. Also das kann man ganz leicht ausprobieren, wenn man mal so ein Weißbrot, so ein Brötchen im Mund nimmt und längere Zeit kaut, dann wird es sauer bis bitter. Und das, was wir da schmecken, das sind die Stoffwechselprodukte der Symbionten auf den Schleimhäuten. Also die bilden auch noch Säure und das kommt dann auch noch dazu und das muss der Körper dann auch noch regulieren. Dann kommt noch der Alkohol. Ja, Alkohol macht den Körper auch sehr sauer. Was alle wissen, ist auch Kaffee und Tee. Das wissen, glaube ich, die meisten. Also wenn man viel Kaffee trinkt, dann stößt man auch leicht sauer auf. Ja, und dann kommt die Werbung halt mit bestimmten säurebindenden Tabletten, die man dann einschmeißt. Und dann kann man dann wieder von vorne anfangen. Aber das sind natürlich nur Versuche, das Ganze an den Symptomen anzupacken. Und wer raucht, weiß es auch. Das Rauchen macht einfach sauer. Ja, dann vielleicht ganz kurz noch die basischen Lebensmittel dazu gegenübergestellt. Das ist auch ganz einfach. Das sind alle Obstsorten, alle Gemüsesorten, Kartoffeln und Kürbis sind basisch. Natürlich alle Blattsalate und auch gekeimte Samen. Also wenn wir Samen, der, wenn wir ihn so kochen würden, sauer verstoffwechselt wird, wenn wir Samen keimen lassen, wird er im Prozess des Keimens basisch. Ja, also die Sprossen, ja, die sind ja nicht nur Nährstoff, Vitalstoffbomben, sondern die Sprossen werden auch ähnlich wie Gemüse dann, also basisch verstoffwechselt. Ja, und wer sich zu stark sauer ernährt, der bastelt sich in seinem Körper eine Übersäuerung, also eine Azidose. Und die deutsche Esskultur, die macht einfach sauer. Ne? Zum Beispiel Brot, Brötchen, Marmelade, Müsli mit Milch zum Frühstück, dann zu den Hauptmahlzeiten Fleisch, Geflügel, Fisch, Gemüse und Kartoffeln sind eher so Beilagen und dann abends nochmal ein Brot und ein Aufstrich und ein Käse und dann zwischendurch gibt es noch einen Kaffee und einen Kuchen und mal eine Pizza und mal einen Döner und so weiter. Und dass das am Ende sauer macht, da brauchen wir jetzt gar nicht mehr weiter drüber diskutieren. Das ist einfach so. Ja, Liane. Jetzt gebe ich mal wieder zu dir. Wie erkennt man denn jetzt? Wie würde ich erkennen, dass ich übersäuert bin? Ja, wenn ich, kann ja auch sein, dass ich mich gar nicht so heftig ernähre, dass ich auf die Ernährung achte. Aber was kann ich denn machen? Wie kann ich das denn mitkriegen, um Informationen darüber zu bekommen, ob ich übersäuert bin?
Genau, bevor es auf die Organebene geht, das heißt, dass wir wirklich uns krank fühlen oder Krankheiten in irgendeiner Form diagnostiziert werden im Körper, hat man ganz bestimmte Symptome. Und wenn man da zwei, drei so bei sich feststellen kann, dann ist meistens bereits eine Übersäuerung im Gange, die so latent wirkt. Wie das dann im Einzelnen wirkt, da möchte ich nachher noch drauf kommen. Aber jetzt, also die Frage war, wie erkennt man eine Übersäuerung im Vorstadium? Also da kann man einfach ganz klar sagen, wenn Menschen zum Beispiel Einlagerungen haben im Gewebe, zum Beispiel Wassereinlagerungen, das fängt morgens an. Man merkt es ganz besonders, wenn man jetzt zum Beispiel Alkohol konsumiert hat oder sagen wir mal gut gegessen hat, dann kann es sein, dass morgen einem so die Augen, Lider anschwellen, man nennt das Ödeme. Also das heißt, wenn einfach Wassereinlagerungen im Körper festzustellen sind, weil vielen Menschen ist es so, dann kann es eben sein, dass bei sehr vielen Menschen, und diese Erfahrung habe ich häufig gemacht, die nehmen einfach von Jahr zu Jahr zu und sagen, du, was ist los? Bloß los mit mir, ich esse nicht mehr, jetzt vielleicht drei Mahlzeiten am Tag, ich nehme einfach nur zu. Das ist ein ganz, ganz typisches Symptom, da kommen wir nachher noch darauf, wie die Säure sich im Fettgewebe einlagert und zwar zwischengelagert wird als Schutz. Also das Fettgewebe schützt die Säure, da kommen wir nachher noch drauf, also das ist dann, die Menschen nehmen plötzlich nicht mehr ab.
Jetzt also Übergewicht und so ein Gefühl, ich kann nicht richtig abnehmen, das ist durchaus ein Zeichen dafür, dass der Körper übersäuert ist.
Richtig, ganz genau.
Okay.
Dann gibt es eben auch das Gegenteil, dass Menschen zum Beispiel stark an Gewicht verlieren. Die lagern dann die Säuren weniger im Fettgewebe ein, sondern vielleicht mehr im Bindegewebe oder in den Gelenken oder unter der Haut oder in den Gefäßen. Dann die anderes Früherkennungssymptom sind Konzentrationsschwierigkeiten, Konzentrationsfähigkeit ist eingeschränkt, plötzliche Stimmungsschwankungen, die im Grunde sehr unberechenbar verlaufen. Und man kennt es ja nach einem Mal, wenn man zum Beispiel so eine Limonade trinkt oder einen Kuchen oder zwei Kuchen isst, dann hat man da auch wissenschaftlich schon erforscht, werden die Kinder gereizt. Ja, die werden plötzlich aggressiv, weil der Zucker, zu viel Zucker einfach aggressiv macht. Und es ist eben nicht nur der Zucker, sondern es ist einfach die Überdosierung der Säure. Und die Kinder können jetzt diese Säure nicht verstoffwechseln auf die Schnelle. Dann Verdauungsprobleme aller Art, Rücken- und Gelenkschmerzen. Warum Rücken- und Gelenkschmerzen? Aus dem Grund, weil der Körper versucht sich ja immer selber zu schützen. Und er lagert jetzt die Säure zum Beispiel da ab, wo wenig Durchblutung stattfindet. Und das ist zum Beispiel entlang der Wirbelsäule, an den Extremitäten, Knie, Füße, in den Knochen, im Nacken, also überall da, wo eigentlich wenig Durchblutung stattfindet, da werden die Säuren erstmal eingelagert und dann kommt es ganz typisch zu diesen wandernden Schmerzen. Also wenn jemand zum Beispiel wandernde Schmerzen hat, dann ist ein ganz, ganz typisches Symptom der Übersäuerung, wenn die also nicht lokalisiert sind. Dann Hautprobleme, Allergien, Neurodermitis, stark, vielleicht auch mit Juckreiz verbunden. Ein ganz typisches, signifikantes Symptom ist der Haarausfall. Also ich habe letztes Mal beim Call schon gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel zu einem Metzger geht und sich die Verkäufer anschaut, dann haben die alle kaum Haare auf dem Kopf. Männer wie Frauen, gell? Oftmals schon Glatze, Schweißausbrüche, Schlafstörungen. Das sind jetzt so mal die Vorsymptome, die Vorstadien, wo ich sagen kann, so erkenne ich eine Übersäuerung.
Ja, okay. Nun ist ja die Säure, das ist ja auch eigentlich eine relativ gefährliche Geschichte für den Körper. Das Blut darf ja hat ja nur eine relativ kleine Toleranzmöglichkeit. Es ist ja, das Blut kann ja nicht sauer werden, es darf auch nicht basisch werden, sondern muss immer gleich bleiben. Wie macht der Körper das denn jetzt, wenn so viel Säure aufgenommen wird? Du hast das eine schon gesagt, der Körper speichert es ab. Was kannst du dazu zu diesem Säurepuffer sagen?
Genau, also es ist so, dass das Blut einen konstanten Wert hat, der schwankt in der Regel ganz minimal, nämlich von 7,35 bis 7,45 pH. Das heißt, es kann aber sein, wenn jemand zum Beispiel krank ist, entzündlich krank oder Fieber hat oder in irgendeiner Art eine andere Art von Krankheit, dann hat der einen Urinwert, wo der Wert ganz, ganz stark niedrig ist. Der ist jetzt zum Beispiel bei 4, während der gesunde Mensch oder Babys oder Kinder einen pH-Wert von 8 haben. Also man kann generell so sagen, alles was unter dem basischen Wert oder dem Neutralwert 7,5 ist, das ist sauer. Und alles was über diesen Wert ist, ist basisch. Da gibt es ja auch diese Teststreifen, man kann auch Pinkelstreifen sagen, und da kann man ja genau feststellen, durch Verfärbung, ist es jetzt, ist der Urin sauer oder basisch. Jetzt kann es, ich muss eben, das Blut, das darf nicht abweichen, sonst würde der Mensch sterben, muss der eine starke Übersäuerung sofort versuchen zu neutralisieren. Jetzt neutralisiert er das in der Regel, indem er dem Körper Mineralstoffe entzieht. Aus den Zähnen, aus den Haaren, aus den Gelenken. Wenn da aber keine Mineralstoffe mehr da sind, die das neutralisieren, dann muss er, jetzt war ich ganz kurz abgelenkt, dann muss er dieses einlagern, dann muss er die Säuren einlagern im Körper. Und da gibt es eben ganz bestimmte Ebenen, wo er das einlagert. Jetzt ist die Frage, soll ich da gleich weitermachen oder wie er das einlagert, wo er das einlagert?
Ja, du hast ja auch schon einiges dazu gesagt. Wenn du willst, kannst du da, ja, mach doch da gleich weiter. Also ich denke, das ist ja jetzt auch sehr interessant. Also ich meine, wir haben mitgekriegt, der Körper ist ein hervorragender Biochemiker, ja, der ist permanent dabei, diesen Zustand zu halten. Und selbst wenn wir ihn extrem belasten, ist er immer noch in der Lage, damit umzugehen und einfach alles daran zu setzen, dass er überlebt. Ja, aber was macht er denn jetzt mit der Säure, die da zu viel
ist? Genau, also dass er das jetzt erstmal einlagert,
ja,
aber er glaubt, okay, ich lagere das einfach mal zwischen. Ja, so wie wenn wir unsere Küchenabfälle in unseren Mülleimer tun, dann haben wir auch nicht vor, dass der da immer stehen bleibt, sondern wir haben ja vor, dass er irgendwann in die Mülltonne kommt und dann entsorgt wird. So denkt auch der Körper. Mhm. Wenn er jetzt aber nicht in der Lage ist, das heißt, wenn er keine Mineralstoffe zur Verfügung hat und sich weiter sauer ernährt oder weiter im Dauerstress ist, dann ist das, was jetzt zwischengelagert wird quasi zum Endlager. Das heißt, dass die Säuren nicht mehr abtransportiert und nicht mehr entsorgt werden können. Und jetzt kommt es zur definitiven Einlagerung in verschiedenen Gewebe. Also die erste Schicht ist jetzt zum Beispiel, wenn es in den Muskel eingelagert wird. Ja, wir kennen das ja, wenn wir jetzt gerannt sind, Sport gemacht haben, dann haben wir am nächsten Tag Muskelkater. Und was ist passiert? Milchsäure hat sich gebildet. Das heißt, der Muskel fühlt sich hart verkrampft an. Und genauso ist, wenn jetzt die Säure sich einlagert in den Muskel, dann gibt es im Muskel Verspannungen, Nackenverspannungen, Verspannungen im Bein, in der Wirbelsäule. Also der Mensch ist irgendwie verspannt. Es ist, wenn sich's in den Muskel einlagert. Dann ist es so, dass die zweite Einlagerungsebene, wenn also jetzt der Muskel quasi schon voller eine Deponie gebildet hat, dann wird die Säure im Bindegewebe eingelagert. Und die Folge davon ist schlaffes Bindegewebe, Bindegewebsschwäche und es bilden sich sogenannte Myogelosen oder Gelosen, dass man kennt es als Zellulitis. Also man bekommt plötzlich Zellulitis in den Beinen. Frauen sind da hauptsächlich betroffen, weil es einfach auch zusätzlich noch mit Hormonen verbunden ist. Es kann zu Gewichtszunahme kommen. Und man hat jetzt, also das war zum Beispiel bei mir auch so, ich hatte sehr stark, obwohl ich relativ sehr schlank bin, doch eine sehr starke Zellulite. Und bereits nach dem zweiten Monat der Entsäuerung war die Zellulite fast um 80% abgebaut. Ja, also das ist etwas, wenn man jetzt über einen längeren Zeitraum entsäuert, 3-4 Monate, dann merkst du richtig, wie die Zellulite sich abbaut. Und ich empfehle auch immer, dass man Fotos macht, vorher und nachher Fotos, um wirklich zu sagen, guck mal her, so war meine Zellulite. Und nach dem zweiten, nach dem sechsten Monat ist die Haut ganz straff geworden. Das sieht man auch im Gesicht. Gut, und dann geht es eben weiter in den Knorpel. Jetzt geht es auf eine andere Ebene, Knorpel, Bänder, Knochen, Gelenke. Und da kann man sich das so vorstellen, da schnürte die Säure wie ein Sandpapier über den Knochen.
Ja.
Und die Säure ist ja absolut aggressiv, die frisst sich durch und die holt jetzt aus den Knochen und aus den Zellen, holt sie sich wiederum die Mineralien, weil sie braucht die Mineralien als Bindemittel, als Mülltransport. Die holt sich die Mineralien raus, hinterlässt kleine Löcher in den Muskelzellen oder in Knochenzellen, Muskelzellen, Gefäßzellen, egal, und lagert sich jetzt ein. Und dadurch werden einmal die Kapillaren, die Blutgefäße brüchig. Das heißt, es kommt dann zu Cholesterinbildung als Kompensation, weil das Cholesterin ist nicht Säure, also es wird von Säure nicht abgebaut, es ist säureresistent, der Blutdruck geht hoch oder es kommen eben Knochen- und Gelenkbeschwerden. Also das wäre jetzt so das Wichtigste mal, oder entzündliche Krankheiten, was ich so sagen kann, wie sozusagen dieser Prozess der Säureeinlagerung
wird. Ja, und daraus entstehen natürlich eine Menge weitere Folgen. Du hast schon einige erwähnt, aber wenn man da einfach logisch weiterdenkt, ja, was passiert, wenn wir da so ein Endlager einrichten, Das hat ja Folgen. Ja, das ist ja, du hast einiges ja jetzt auch schon gesagt, gerade das letzte, entzündliche Prozesse. Man muss sich das ja so vorstellen, die Säure, die kristalliert ja. Also das sind Säurekristalle, die da eingelagert sind. Sehr feine, sehr kleine, aber diese Schmerzen, die man hat, also auch im Bindegewebe, wenn man so die Haut so rollt, manche kennen das ja vielleicht, man kann das auch selber machen, ja, wenn man so an den Oberarmen die Haut so rollt, dann ist es schmerzhaft, vor allem hinten, ja, so an den Muskeln, also aber nicht die Muskeln, sondern die Haut so zwischen den Fingern hin und her rollt. Dieses Schmerzhafte, das ist die eingelagerte Säure und die könnte man rausmassieren, aber das ist ein sehr langwieriger Prozess. Aber das Problem ist, dass es oftmals zu, wenn die da sehr lange drin ist, zu Entzündungserscheinungen kommt. Also chronische Schmerzen, Entzündungen im Körper können durchaus eine Folge sein von Übersäuerung im Gewebe. Und ebenso diese Einlagerung im Synovialgewebe, also in den Gelenken, ja, das Stichwort Gicht zum Beispiel, ja, also die Übersäuerung ist ein ganz wichtiger Aspekt, warum Menschen an Gicht erkranken, und ebenso alle rheumatischen Prozesse im Körper, die haben auch mit Übersäuerung zu tun. Oft ist es so, dass Menschen, bei denen Rheuma diagnostiziert ist, dass das gar kein echtes, dass es keine rheumatischen Entzündungsprozesse sind, sondern dass die einfach übersäuert sind. Und wenn die ihre Säure loswerden, dann geht doch das Rheuma weg. Also, aber wir können noch mal einen Schritt zurückgehen und gucken, was passiert, wenn wir uns zu sauer ernähren. Also das erste Organ, was da sehr in die Pflicht genommen wird, das ist die Bauchspeicheldrüse, der Pankreas. Die Bauchspeicheldrüse hat halt zur Aufgabe, die Säure zu puffern mit Bicarbonat, und das muss sie permanent machen. Also bei diesem Ernährungsplan, den ich da eben mal erwähnt habe, das deutsche Essen am Tag, da hat die den ganzen Tag zu tun. Und diese Herstellung, die Produktion von Bicarbonat ist ja nicht die einzige Aufgabe der Bauchspeicheldrüse, denn eigentlich ist sie auch dafür zuständig, das Insulin zu produzieren für die Zuckerverstoffwechslung, und bildet verschiedene Enzyme, damit Fette, Kohlenhydrate und Proteine verstoffwechselt werden können. Und man kann sich schon vorstellen, wenn die permanent am Arbeiten ist, dass die nach und nach auch durchaus schwächer werden kann. Natürlich nicht in den ersten Lebensjahrzehnten, aber so ab Mitte 40, Anfang 50, dann fangen dann oft so die Wehwehchen an. Und man kennt es ja, so Blähungen, Völlegefühl, krampfartige Bauchschmerzen nach der Pizza oder nach dem Essen, dünne Stühle. Das können durchaus Symptome sein, die auf eine Pankreasinsuffizienz hinweisen, also auf eine Schwäche der Bauchspeicheldrüse. Dann ist die nicht mehr wirklich in der Lage, all das so zu produzieren, wie sie das produzieren sollte, weil sie einfach überbelastet ist. Und eine Übersäuerung, also eine Entsäuerung des Körpers, also den Körper zu entlasten, und wie wir das machen können über die Ernährung, da werden wir gleich noch drüber sprechen, aber eine Entlastung des Körpers entlastet dann wiederum auch die Bauchspeicheldrüse, und wenn sie nicht wirklich geschädigt ist, kann die sich auch wieder erholen und tatsächlich einfach ihren Aufgaben nachkommen. Ein anderes Thema ist der Darm. Der Darm hat einen pH-Wert normalerweise von 6,8 bis 7,4, und den muss er halten. Wenn jetzt zu viel Säure in den Darm kommt, dann produzieren bestimmte Zellen in der Darmschleimhaut Schleim. Ja, deshalb heißt die Darmschleimhaut Schleim, weil da auch Schleim produziert wird. Aber in dieser Darmschleimhaut sind die meisten Zellen, haben eigentlich eine ganz andere Aufgabe, nämlich das sind Epithelzellen, die dafür da sind, die Nährstoffe, die Vitalstoffe aus der Nahrung, aus dem Nahrungsbrei heraus zu resorbieren und für den Körper verfügbar zu machen. Also was wir essen, geht durch den Darm, und im Darm werden ja alle Vitalstoffe der Nahrung entzogen, sodass der Körper damit was anfangen kann. Diese Epithelzellen haben aber auch die Fähigkeit, wenn der Darminhalt zu sauer ist, sich umzubilden. Die verwandeln sich einfach zu sogenannten Becherzellen. Und diese Becherzellen, die schwellen an wie ein Luftballon, der mit Wasser gefüllt ist. Und wenn die eine bestimmte Größe erreicht haben, dann platzen die und geben den Schleim explosionsartig ab, sodass diese Schleimhaut wieder noch schleimiger wird. Und das ist auch ein basischer Schleim und die Säure im Darm durch diesen basischen Schleim gepuffert wird und es wieder zu dem normalen pH-Wert kommt. Aber diese Becherzellen, die geplatzt sind, die sind kaputt. Die können sich auch nicht wieder regenerieren. Daraus können nicht wieder Epithelzellen werden. Und wenn dieser Prozess, einfach ein chronischer Ablauf geworden ist, dass der Darm ständig damit zugange ist, Becherzellen zu bilden, diesen Schleim auszuwerfen, dann bilden sich mit der Zeit feine, also mikroskopisch feine Läsionen im Darm. Und das ist fatal, denn der Darm sollte ja eigentlich eine Barriere sein, sollte eine schützende Schicht sein zwischen dem Gewebe, dem Körpergewebe und dem Außen, weil das Innere vom Darm ist ja eigentlich außen, da wo der Darm der Speisebrei durchgeht, ja, der wird irgendwann ausgeschieden, der ist sehr aggressiv und da braucht es diesen Schutz. Wenn dieser Schutz nun durchlässig wird, dann kann es sein, dass unverdaute Nahrungsmittelpartikel durch die Dünndarmschleimhaut hindurch passieren und mit dem Immunsystem, also mit Zellen des Immunsystems in Kontakt kommen. Der Darm, 80% der immunologischen Energie, also der Immunzellen, sind um den Darm herum gebildet. Das ist ja auch klar, weil da kann wirklich was in den Körper hineinkommen, vor allem natürlich Krankheitskeime, dafür sind die da, darüber zu wachen, dass nichts in den Körper kommt, was nicht zu ihm gehört und was der Körper nicht direkt aufnehmen kann. Und dann plötzlich reagieren diese Zellen auf Nahrungsmittel so, als wären diese Nahrungsmittel Fremdkörper. Und das ist fatal, weil das schwächt natürlich das Immunsystem enorm, wenn das Immunsystem ständig damit zugange ist, die Tomaten und den Brokkoli und den Fisch und das Fleisch, was man isst und vielleicht nicht gut verdauen kann, abzuwehren. Und darüber kann es dann zu unterschiedlichen Symptomatiken kommen. Einfach um den Begriff zu erwähnen, in der Medizin oder in der Naturheilkunde spricht man hier vom Leaky Gut-Syndrom, also der durchlässig gewordene Darm, der die Ursache dafür ist, dass es zu Immunreaktionen auf Nahrungsmittel kommt. Ja, und dann natürlich muss man sehen, dass die Säure, das zu saure Milieu im Darm, das empfindliche Gleichgewicht der Darmflora stört. Das ist ein sehr, sehr fragiles Gleichgewicht dieser Symbionten, dieser Mikrobiologie im Darm mit unzähligen Aufgaben. Ja, und wenn das gestört wird, wenn das in Unordnung gerät, dann haben andere Parasiten oder andere Symbionten bekommen den Raum, um sich auszudehnen. Also zum Beispiel die Pilze. Kann die da, das ist für einige ein Thema, das kann man testen im Stuhl, ja, Pilze, Hefepilze, die machen ganz unangenehme Symptome, also Schmerzen im Oberbauch und Blähungen und Durchfälle und manchmal auch Verstopfungen, vor allem aber so Symptome wie morgens nicht richtig aus dem Bett zu kommen, Müdigkeit, diese Pilze, diese Candida-Hefen, die sind natürlich ständig aktiv und wenn wir dann am Abend noch was essen und das bleibt ist relativ unverdaut im Darm, weil am Abend die Verdauungsenergie auch runtergefahren wird, dann fangen die an, Alkohole zu bilden. Und dann kann es vorkommen, wenn jemand eine richtig heftige Candidose im Darm hat, dass jemand morgens wach wird, das Gefühl hat, einen Kater zu haben, obwohl er vielleicht abends gar keinen Alkohol getrunken hat. Und es sind schon Menschen, es ist schon vorgekommen, dass Ärzte also eine Leberschädigung festgestellt haben, obwohl der Mensch nie Alkohol getrunken hat. Und das ist vermutlich eine Folge ist von einem überhöhten Alkohol, von der Alkoholproduktion vom Candida im Darm. Also dass diese gestörte Mikrobiologie kann vielfältige Folgen haben. Das kann sogar Autoimmunkrankheiten oder Allergien oder entzündliche Prozesse im Körper, Hals-Kreislauf-Erkrankungen können zurückgeführt werden auf eine gestörte Darmflora. Die Darmflora ist unglaublich wichtig für die Balance, für das Gleichgewicht unseres Körpers und unseres Organismus. Ja, soweit vielleicht, Liane. Wir könnten natürlich jetzt in jedes Thema da noch tiefer einsteigen, aber ich denke, es ist deutlich geworden, was die Übersäuerung auch an Folgen für unser System, für unseren Körper machen kann und dass es sehr sinnvoll ist, anzufangen, da was gegen zu tun. Hallo, bist du noch da?
Ja, ich höre dich.
Achso, ja. Okay, ja. Ja. Soll ich da gleich weitergehen? Und,
Ich würde jetzt weitermachen mit den Präparaten, da das in deinem Sinne, oder wolltest du noch was sagen?
Ja, ich denke, es wäre vielleicht ganz gut, nochmal über die Ernährung zu sprechen.
Ja.
Und zu sagen, einfach was wir, weil jetzt, das hört sich ja alles auch sehr, sehr problematisch an, ja. Also ich will einfach noch aufzeigen, was wir tun können, wie wir uns ernähren können, dass wir diese Übersäuerung auch ein Stück weit in den Griff kriegen, beziehungsweise, dass wenn wir den Körper entsäuert haben, dass wir die Ernährung auch nutzen können, um der Übersäuerung vorzubeugen. Also wir haben da, es gibt so eine ganz einfache Regel, die man sich merken kann. Wenn wir uns ernähren, also saure und basische Nahrungsmittel, in einem Verhältnis zu 30-70%, also 30% basische Nahrungsmittel und 30% saure Nahrungsmittel und 70% basische Nahrungsmittel, dann geben wir dem Körper die Möglichkeit, in diesem Säure-Basen-Haushalt in einem Gleichgewicht, in einem fließenden Gleichgewicht zu bleiben. Dann kann es sein, dass er mal ein bisschen saurer wird oder mal ein bisschen basischer ist, aber es gleicht sich aus. Ja? Also 30% am Tag hochwertige Eiweiße und Fette und Getreide und 70% Obst, Gemüse, Kartoffeln, Sprossen und so weiter. Also alles, was basisch ist. Und dabei ist es ist gut zu beachten, dass wir das pflanzliche Protein, wenn wir pflanzliches Protein essen, also Linsen, dass wir das mit einem basischen Lebensmittel abpuffern. Ja, zum Beispiel mit Kartoffeln und Gemüse. Wir sprechen da von einer 1-plus-1-Regel. Also ein pflanzliches Protein, das ist sauer, mit einem basischen Lebensmittel. Oder man könnte auch sagen, ein saures Kohlenhydrat, zum Beispiel Reis, wird zusammen mit einem basischen Gemüse gegessen. Also zum Beispiel Reis und Ratatouille. Wobei das Ratatouille dann einfach die größere Portion auch ist. Der Reis ist die Beilage, das Gemüse ist die Hauptspeise. Und wenn Menschen sich mit tierischem Protein ernähren, dann ist es wichtig, die andere Regel zu beachten. Wir sagen, das ist die 1-plus-2-Regel, also ein tierisches Protein, sprich Fleisch, Fisch, Geflügel oder auch Eier, die werden zusammen mit einem basischen Kohlehydrat, zum Beispiel Kartoffeln, und zusätzlich einem basischen Gemüse gegessen. Deshalb 1-plus-2, also ein tierisches Protein, ein basisches Kohlehydrat und ein basisches Gemüse. Dann sind wir da einfach in einer, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, da sind wir gut unterwegs, dann ernähren wir uns so, dass da nichts aus dem Ruder laufen kann. Und dann natürlich, was jeder mit sich selber einfach klar machen muss, Genussmittel wirklich als Genussmittel zu nehmen, also Kaffee, Alkohol und wenn es unbedingt sein muss, also auch Zigaretten, einfach so in sein Leben einzubauen, dass sie hin und wieder vorkommen, aber nicht zu einem täglichen Missbrauch kommt, dann ist es ja auch kein Genuss mehr. Das Gleiche empfehle ich übrigens auch für Milchprodukte. Also Milchprodukte sollten wir eher wie Genussmittel behandeln. Die kann man mal essen, aber sie sollten nicht so auf dem täglichen Ernährungsplan stehen. Und über Zucker ist schon viel geredet worden. Also Zucker, das wissen wir ja jetzt inzwischen alle, ist auch ein Genussmittel und man braucht auf die Süße des Lebens nicht unbedingt verzichten. Das heißt aber auch nicht unbedingt, dass wir den weißen Zucker essen müssen. Wir können uns durchaus auch mit Trockenfrüchten ganz leckere Süßigkeiten, Süßspeisen machen, die wir auch einfach zum Naschen neben uns stellen können und ihnen wieder mal zulangen können. Ja, Liane, so weit, das war mir jetzt noch wichtig, auch noch zu sagen, zu sehen, was wir da einfach über die Ernährung machen können. Und dann würde ich dich jetzt bitten, dass du uns was über die Präparate erzählst, die wir ja auch empfehlen, um dieser Übersäuerung Herr zu werden.
Also was wir ganz bewusst nicht machen, wir nennen keine Namen der Präparate. Das hat das mit dem Arzneimittelgesetz zu tun und mit den Heilungsaussagen, weil unsere Calls ja auch im Internet stehen. Das heißt, wer da Fragen dazu hat, was das für Präparate im Einzelnen sind, der kann uns eine E-Mail schicken. Aber was jetzt ganz wichtig ist, eben zu diesen Präparaten, das ist, Was ich auch vorher schon angedeutet habe, die Säure brauchen etwas, was sie neutralisiert. Und diese Neutralisierung und die Fähigkeit zur Neutralisierung und zur Bindung, dass die Säure quasi umgewandelt wird, können nur die Mineralstoffe machen. Und aus diesem Grunde ist es ganz wichtig, dass jeder Mineralstoffe zu sich nimmt, damit nicht die körpereigenen Mineralstoffe angegriffen werden können. Das ist etwas, was wirklich ganz bewusst ist, wenn viele Menschen sagen, zum Beispiel auch Menschen, die im esoterischen Bereich unterwegs sind, sagen, ja, ich gucke lieber den Sonnenuntergang an, da geht es mir gut, da brauche ich diese Dinge einfach nicht. Und da will ich aber auch ganz klar sagen, dass das meiner Meinung nach eine Illusion ist oder eine Selbsttäuschung, dass wir gerade in der heutigen Zeit wirklich ganz stark Mineralstoffe brauchen. Und das sagt zum Beispiel auch Peter Jens Schora in seinen Buchen Gesundheit durch Entschlacken. Da steht eigentlich auf jeder zweiten Seite, Minerale müssen gegeben werden. Im Übermaß, und wenn jetzt jemand zum Beispiel nicht achtmal eine rohe Gemüse und Obstmahlzeit am Tag zu sich nimmt, braucht er einfach Mineralstoffe. Wichtig ist aber, und das ist jetzt bei unseren Präparaten, anders, das sind die Mineralstoffe, sind nicht mineralischen Ursprungs, die sind also nicht aus der Erde, aus dem Erdmineral genommen, sondern das sind pflanzliche Minerale. Das heißt, sie haben eben auch noch diese Vitalität in sich, und können dadurch einfach diese Säuren neutralisieren. Es gibt ein Präparat, und dieses Präparat enthält einfach genau die Mineralien pflanzlichen Ursprungs, die in der Lage sind, die Säuren zu binden. Und es enthält aber zusätzlich noch einen Wirkstoff, das ist das Kalium. Und dieses Kalium, das ist in der Lage, das Säurekristall, das schon eingelagert ist in irgendeinem Gewebe, in irgendeinem Knochen, quasi aus diesem Knochen herauszuholen und zu, man kann sagen, resorbieren oder eben zu entsorgen. Entsorgt wird es natürlich dann über die Niere, über Leber, über Darm. Aber dass es überhaupt entsorgt werden kann, muss es eben gebunden sein. Das ist immer wirklich dieses Beispiel, wir können, wenn wir einen Haushaltsmüll haben und wir tun den in unseren Mülleimer in der Küche, und wenn der aber nicht rausgestellt wird in die Tonne und der Müllmann kommt, dann würde der Müll bei uns bleiben. Und so kann man sich vorstellen, die Mineralstoffe bewirken, dass der Müll in die Mülltonne kommt, und sie ersetzen auch gleichzeitig oder sie stehen auch gleichzeitig für den Müllmann. Also das ist, wie gesagt, ein Präparat, das wird mittags und abends vor dem Schlafengehen genommen, jeweils 3 Presslinge, und zwar immer 1,5 Stunden nach dem Essen. Warum? Weil das stimmt ja sofort basisch, dieses Präparat, und für die Verdauung brauchen wir ja die Magensäure. Und damit das sozusagen dieser Verdauungsprozess nicht gestört wird, geben wir das erst 1,5 Stunden nach dem Essen. Das ist das erste Präparat.
Mhm. Noch eine Frage, Liane. Wie viel Zeit sollte man dann verstreichen lassen, bis man wieder was isst? Also wenn man das genommen hat, 1,5 Stunden nach dem Essen, ja. Wann kann man dann das nächste wieder essen?
Also angenommen, man wird jetzt um 1 Uhr essen, dann kann man so ab 2, Viertel nach 2, halb 3 das zu sich nehmen, und dadurch, dass das ja relativ auch schnell verstoffwechselt wird, kann man so ab halb 5 wieder eine Mahlzeit nehmen. Das ist aber eine wichtige Frage.
Ja, gut.
Gut, das zweite Präparat enthält ein Aloe Vera Produkt, und zwar ist es dieses Produkt, der Wirkstoff von der Aloe Vera ist die Königin der Aloe Vera. Es ist nämlich die Aloe Barbadensis Miller. Und die hat zu anderen Aloe-Sorten 21 wichtige Aminosäuren, die eine ganz starke antivirale und antibakterielle Wirkung haben, gerade bei Pilzerkrankungen, immunstärkend sind. Und die haben eben durch diese Aminosäuren, sind sie in der Lage, die eingelagerten Säuren wieder sozusagen zu binden. Das braucht ja immer eine Kombination von verschiedenen Dingen. Mal sind es die Mineralien, mal sind es die Aminosäuren, die die bereits eingelagerte Säure quasi wieder herausholen. Dann haben wir das Letzte, das ist dann auch ein Vitamin- bzw. Mineralstoffpräparat, und das nehmen wir jetzt auch nicht nur ausschließlich, um zu binden, sondern das nehmen wir, um die, sagen wir mal, da wo einfach Mineralien gebraucht werden, um die Depot oder die Speicher aufzufüllen. Dass wir einfach ein gutes Depot haben, sodass wir einfach auf mehreren Ebenen da diesbezüglich einfach vorsorgen. Und vielleicht gibt es einfach noch die Frage, wie lange soll entsäuert werden. Da würde ich sagen, sprechen wir nächstes Mal auch drüber, auch für bezüglich Nebenwirkungen oder Reaktionen der Entsäuerung. Also ich wäre soweit jetzt fertig.
Ja, prima, Liane, danke. Sagen wir noch, wann der nächste Call ist? In 2 Wochen?
Genau, also, in 2 Wochen machen wir wieder den Montag.
Ja, nicht heute in 2 Wochen, sondern quasi letzten Montag in 2 Wochen. Das ist, was ist das für ein Datum?
Schau mal gerade auf die Schnelle.
Ja, das ist der 12.
März.
Also am 12. März um 21 Uhr treffen wir uns wieder alle hier, genau an dem Ort, wo wir uns gerade befinden, in diesem Raum. Und ja, sprechen weiter. Und wer Fragen hat zu dem Thema, also wer sich da noch mehr informieren möchte, ihr könnt euch gerne an uns wenden und wir können die Fragen dann auch gerne aufnehmen und auch beim nächsten Call besprechen, wenn das Fragen sind, die für alle interessant sind. Ihr habt ja unsere E-Mail-Adressen und über Feedback freuen wir uns auch immer wieder. Und also Möglichkeiten, was wir besser machen könnten, anders machen könnten. Und freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns von euren Reaktionen, von euren Erfolgen und oder von dem erzählt, wie es euch geht mit den Präparaten und auch mit den Calls. Ja, dann darf ich mich verabschieden für heute.
Ja, ich darf mich auch verabschieden. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Ja, ade, schönen Abend, tschüss.